Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich nach einer etwas längeren Pause einen ganz besonderen Gast bei mir, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Und zwar die liebe Lauren. Und Lauren ist auch, ja, es ist schon so ein bisschen, ich bin so ein kleiner Fangirl-Moment für mich auch, ne, weil ich verfolge dich schon total lange und finde das mega geil, was du machst und auch, was du für einen Mehrwert lieferst. Und deswegen dachte ich mir, die Lauren, die muss ich unbedingt mal in meinen Podcast einladen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und werden heute über darmfreundliche Ernährung sprechen und auch so ein bisschen über Hashimoto. Aber jetzt darfst du dich erstmal vorstellen. Schön, dass du hier bist.
Danke, ich bin so, so glücklich, auch hier zu sein. Ich folge dir auch schon länger und ich finde, da passt einfach so, so vieles in unseren Angehensweisen zu diversen Themen. Und ich glaube, unser Lifestyle ist auch relativ ähnlich. Also freue ich mich immer, so gleichgesinnte Menschen in dieser kleinen Insta-Bubble zu finden. Ich bin Lauren, ich bin Doctor for Naturopathic Medicine. Diesen Studiengang gibt es hier in Europa nicht. Ich hatte das große Glück, in die USA dafür zu gehen. Ich bin ja auch ursprünglich Amerikanerin, also war das für mich simpler, als es für manche ist. Und dieser Studiengang verbindet quasi die besten Elemente aus der Schulmedizin und auch ganz, ganz vieles aus der ganzheitlichen integrativen Medizin. Das war also 8 Jahre lang Prämedizin und dann das Medizinstudium. Und das super Coole daran ist, dass ich da wirklich an der Quelle saß, so viele tolle Ärzte und Koryphäen im Thema SIBO, Hashimoto, Pflanzenurkunde, also Pflanzenkunde, Phytotherapie an dieser Uni waren, in Portland, Oregon, wo es einfach auch so schön ist.
Oh ja, voll. Ich war da zwar noch nie, aber ich habe so viel Schönes und Gutes gehört.
Ja, die Natur ist da so nah dran, das Meer, also es gibt einfach so viel Tolles da, was man unternehmen kann. Genau, und dann kam ich wieder nach Deutschland nach der Studienzeit, da ich auch hier geboren wurde und meine Family hier ist und die Family meines Mannes und habe jetzt seit 2017 in Itzstein in der Nähe von Wiesbaden und Frankfurt eine kleine Praxis, wo der Fokus sehr, sehr stark auf Darmgesundheit, auf Dünndarmfehlbesiedlung und auf weibliche Hormone, Hashimoto und Co. liegt. Genau.
Mega spannend. Also ich hätte mir auch sowas gewünscht, so ein Studiengang zu, also erstmal, als ich studiert habe, also ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich, ich bin ja Chemieingenieurin und habe sehr lange in der Kosmetikindustrie gearbeitet und ich habe mich aber schon immer total für diese Themen interessiert, für ganzheitliche Gesundheit und so weiter. Und damals, als ich Anfang 20 war, da hatte ich noch gar nicht so den Fokus darauf, dass ich das ja auch hätte woanders studieren können. Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht so leicht, das in den USA zu studieren als deutsche Kartoffel.
Also ich glaube, es ist für internationale Studenten auf jeden Fall schwieriger. Da gab es, glaube ich, auch vielleicht eine Co-Studentin aus Südamerika, aber ja, die meisten kamen aus den USA. Und es gibt auch tatsächlich nicht so viele Unis, die das machen. Es gab, als ich angefangen habe, glaube ich, 5 und jetzt sind es 2 in Nordamerika, also in den USA. Die haben sich jetzt auch zusammengetan. In Kanada gibt es noch ein paar, aber es wird halt leider nicht so gefördert von dem gesamten Gesundheitssystem. Was da total schade ist, denn man kann ja auch mit diesem Abschluss in den USA Hausarzt oder Allgemeinarzt sein. Man darf dann Antibiotika verschreiben, Medikamente verschreiben. Das Schöne ist, dass man aber nicht sofort zu diesen Mitteln greifen muss, weil man ja schon so viele andere Optionen, Nahrungsergänzungsmittel, Phytotherapeutika kennt. Und das finde ich einfach so, so cool.
Ja, aber darfst du jetzt hier als Deutschland auch als Ärztin arbeiten
Nee,
oder bist du jetzt Heilpraktikerin?
Ich bin hier als Heilpraktikerin tätig, genau, gut, dass du fragst, denn die Anerkennung gibt es einfach nicht, weil der Studiengang nicht hier vertreten ist, sondern hätte ich quasi von null wieder anfangen müssen und noch weitere 6 Jahre hatte ich einfach nicht in mir.
Kann ich mir vorstellen.
Nee, neben mir, no way.
Ja, das glaube ich. Ja, crazy. Ja, aber auch als Heilpraktikerin ist es ja, bist du ja auch sehr gut aufgestellt.
Ja, ich kann hier alles machen, was ich machen will. Ich will keine Antibiotika verschreiben. Ich bin hier
braucht
super
man ja auch
happy
nicht.
Mit dieser. Nee, genau. Ich bin hier super happy mit meiner Möglichkeit.
Ja, cool. Ja, dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Also, ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über darmfreundliche Ernährung sprechen. Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn oder was verstehst denn du unter darmfreundlicher Ernährung? Weil es gibt da ja auch immer Unterschiede, ne? Was die einen als gesund betrachten, ist eigentlich nicht immer so darmfreundlich.
Ja.
Gibt es ja auch Unterschiede. Vielleicht
Ja.
kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
Total. Also ich muss grundsätzlich sagen, ich glaube, das Wort darmfreundliche Ernährung kommt einfach ganz stark an, wo befindet sich dein Darm gerade? dieser Reise des Menschseins. Ist dein Darm gerade in einer Phase, wo er relativ angeschlagen ist, vielleicht nach mehreren Runden Antibiotika oder, keine Ahnung, nach Schwangerschaft und Stillzeit. Es passiert einfach immer so viel im Darm, der ist ständig im Flux, der ist nie statisch. Und da muss man, glaube ich, die Ernährung und was halt für jemanden darmfreundlich ist, einfach an diese Lebensphase oder an diese Situation anpassen. Generell gibt es aber, glaube ich, schon eine Definition, an die ich mich richte. Und das ist eine Ernährung, die deinen Darm so, um das Wort von der lieben Diätologin Daniela Mulle, die ich auch toll finde, zu klauen. Der Darmzoo, ja, die ganzen Mikroben im Dickdarm müssen ja gefüttert werden, damit der Rest des Körpers auch im Balance bleiben kann, damit die ganzen Produkte, die im Darm produziert werden, die kurzkettigen Fettsäuren und Co. sich bilden können. Und da brauchen diese Mikroben einfach relativ viel Futter. Und dieses Futter ist halt nicht in allen Lebensmitteln gleichmäßig drin. Da gibt es auf jeden Fall welche, die viel mehr bieten als andere. Aber es heißt nicht unbedingt, dass diese Darmfutter Diät für alle die richtige ist, denn da kommen wir genau wieder zu diesem Thema. Wo ist denn gerade dein Darm in seiner Kapazität, das wegzustecken? Macht das
Ja.
Sinn?
Ja, macht voll Sinn. Ja, sehe ich auch ganz ähnlich. Also, was ich immer so vielen empfehle, ist, möglichst unverarbeitet zu essen. Also, das
Total,
steht bei
ja.
mir immer ganz, ganz oben, dick, dick und fett drüber.
Absolut,
Möglichst
absolut.
unverarbeitet, wenig Zusatzstoffe, am besten gar keine Zusatzstoffe. Und am besten mal die ganzen Lebensmittel kaufen, nichts, wo mehr als zwei Zutaten drin sind.
Ja, genau. Also wenn die Uroma es nicht
Ja,
erkennt, ist
genau.
es keine gute Wahl, sag ich
Ja.
auch oft.
Wie stehst denn du eigentlich zu Fleischkonsum
Ja,
für den Darm?
total,
Das
total spannende Frage. Das hat auch ganz viel mit meiner persönlichen, ja, mit meinen Experimenten an mir selbst zu tun. Also meine Meinung dazu, aber ist auch total geprägt von jetzt ganz vielen Jahren Arbeit mit Patienten. Ich denke schon, dass die meisten Menschen, um sich quasi artgerecht in Anführungszeichen zu ernähren, Fleisch brauchen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir in einer Welt leben gerade, die jetzt nicht unbedingt für die Effizienz unserer Verdauung hilfreich ist, dass wir mit Reizen überflutet sind, dass wir alle ständig im Sympathikus stecken, dass unsere Verdauung durch diese ganzen Reize und Stresse und Umweltgifte nicht optimal funktionieren kann in vielen, vielen Fällen. Und wenn man sich da wahnsinnig pflanzenlastig ernährt, und ich finde schon, pflanzenbasiert ist gut, ist wichtig für dieses Darmfutter, was ich gerade angesprochen habe, dass man aber trotzdem Probleme bekommen kann, wenn die Verdauung nicht 100% effizient ist und man sich nur von Pflanzen ernährt. Denn man holt da nicht unbedingt alles raus, was man einfach braucht, um die Nährstoffe abzudecken.
Ja, das unterschreibe ich. Auf jeden Fall. Also
Ja.
sehe ich ganz genauso. Ich hatte auch schon viele Mädels im Coaching, die sich vegan ernährt haben. Und wenn man sich dann mal so Stuhlproben anschaut, ist das auch nicht, also es ist nicht für jeden, also auch wenn, wie du schon sagst, ne, wenn man pflanzenbasiert sich ernährt, ist schon okay. Ne, auch gerade im Hinblick auf Ballaststoffe und ne,
Ja.
Vielfalt und so weiter. Aber wenn man dann sich betrachtet, dass da ja auch teilweise relativ viele Lektine drin sein können. Und wenn der Darm entzündet ist oder keine Ahnung, wenn man da ein bisschen anfällig ist, ist das halt auch nicht immer die richtige Wahl. Und deswegen denken ja viele immer so, boah, sich vegan zu ernähren, ist so das Nonplusultra und absolut gesund. Aber würde ich nicht sagen, passt nicht für jeden Darm.
Ja, absolut. Und das hat auch einfach in meiner Praxis ist ja super häufig das Thema, ich ernähre mich vegan, aber ich vertrage Hülsenfrüchte nicht, ich vertrage Nüsse nicht, ich vertrage dies und das nicht. Und dann, was kann man dann überhaupt essen? Was Proteine liefert, was wichtige Mikronährstoffe liefert? Das ist einfach echt schwierig. Und ich sage manchmal meinen Patienten, dass sie ihre Ernährung an den besten Tagen versuchen sollen zu tracken in einer App. Also ich benutze oft die Chronometer-App. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung. Ich weiß auch nicht, ob die im deutschen App Store ist. Aber da kann man wirklich gut nachmessen, ob man die Mikronährstoffe, die wirklich bare minimum Werte, von B9, also von Folsäure, von B12, von Jod und halt die ganzen wichtigen Kalium etc. Nährstoffe geschafft hat. Und wenn man jetzt nicht eine vollkommen diverse Pflanzenernährung essen kann, also sprich wirklich echt viele Hülsenfrüchte auch mit drin sind, ist es einfach unmöglich, die Basics zu schaffen. Und das heißt, man muss wahnsinnig viel supplementieren. Und das ist auch für manche Menschen okay so und sie machen das aus ethischen Gründen und das kann ich total verstehen, aber da muss der Darm auch einfach dieses ganze Zeugs aufnehmen können. Und das ist so, so häufig bei mir in der Praxis einfach nicht der Fall.
Ja, gerade bei Sibo mit
Ja,
Hülsenfrüchten.
total Chaos, was die Hülsenfrüchte angeht. Es ist immer
Ja.
echt mein größtes Ziel, meine Patienten da nach der Therapie wieder an die Hülsenfrüchte gewöhnt zu haben, dass sie das wieder schaffen können, ist für mich genauso wichtig wie ein guter Atemtest oder dass global die Symptome besser sind. Auch die Frage, kannst du jetzt Hülsenfrüchte essen, ist super, super wichtig.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir schon über darmfreundliche Ernährung gesprochen. Hast du denn so ein paar Gadgets oder so, ja, was heißt Gadgets? Also so Dinge, die du jedem empfiehlst? Du hast ja bestimmt, also ich sehe das ja mal bei dir, Knochenbrühe und so,
Ja,
ne?
meine Darm-Superfoods.
Ja,
Ja, also
genau.
ich finde, es gibt schon auf jeden Fall so Functional Foods, nenne ich sie, Lebensmittel, die wirklich sehr, sehr viel im Körper quasi schaffen können, so fast wie Nahrungsergänzungsmittelmäßig gezielt eingesetzt werden können, um einen gewissen Zweck zu erfüllen. Und ich finde schon, dass Fleischbrühen oder Knochenbrühen, je nachdem, was man da verträgt, ein absolutes Superfood-Werkzeug sein können, weil sie einfach so eine Nährstoffdichte haben, die man ja andersweitig nicht unbedingt bekommt. Sie enthalten so viele Bindegewebe-Bausteine, die man für die Mukosa des Darms braucht, für die Haut, einfach für so vieles im Körper. Und wir wissen ja, unsere Uromis wussten ja schon immer, Suppe, gute Suppe, Hühnerbrühe und so weiter ist einfach ein Allheilmittel quasi. Man kann das natürlich auch auf vegane Art und Weise nachmachen. Da gibt es ganz viele tolle Rezepte aus Asien mit Pilzbrühen, mit Shiitake-Brühen, mit Gemüsebrühen, die auch diese Wärme, dieses wohlige, umhüllende Gefühl dem Darm geben können, insbesondere wenn man diese zu Mahlzeiten trinkt. Das finde ich auch ganz, ganz toll als Hack, quasi als Gadget, dass man eine Brühe zu einer Mahlzeit essen kann, um die Verdauung zu unterstützen. Aber ja, ich finde da Fleischbrühen und Knochenbrühen sind einfach mega, mega wertvoll. Und ich finde, wenn man das essen will oder das integrieren will, und ich habe da auch echt viele Veganer, die das testen und die das auch machen, ich glaube, man sollte da auch lernen, die selber zu machen. Ich weiß, es gibt
Ja.
viele Anbieter, die das verkaufen, aber es ist echt, wenn man sich das ausrechnet, so teuer. Wenn man lernt, es selber zu machen, kann man da literweise Brühe kochen und man kann es dann auch überall reingeben. Und die Menge macht auch hier echt viel aus. Es reicht nicht nur eine Tasse pro Tag unbedingt zu trinken, wenn man in einer starken Darmheilungsphase drin ist. Dann sollte man nicht mehrere Tassen pro Tag trinken und mal eine Suppe essen. Und wenn man Reis oder Hirse gekocht hat, nochmal anstatt Wasser die Brühe in den Instant Pot oder in den Ko Topf reingeben. Dann macht die Menge was aus. Und wenn man die kaufen muss, das sind dann 10, 20 € pro Tag.
Ja, und ich finde aber auch, das ist geschmacklich ein ganz krasser Unterschied.
Oh
Was ich
ja.
habe, ich hab mal so eine, wann war denn das? Anfang des Jahres haben wir mal so eine Wasserfastenphase gemacht,
Ah, cool.
und haben dann auch mit Brühe, also wir haben Wasser zu uns genommen, Brühe und Rohkakao und sonst gar nichts.
Cool.
Und die Brühe haben wir gedacht, ach komm, wir müssen ja dann schon relativ viel machen, und dann habe ich so ein Konzentrat gekauft, was man dann einfach mit Wasser verdünnt. Ich fand es furchtbar. Also wenn
Ja.
man sonst sich selber die
Geschmacklich nicht
Suppe.
unbedingt,
Das geht gar nicht. Also wenn man die sonst selber macht, weiß man ja, wie die dann schmeckt. Und wir haben dann auch immer Bio-Knochen geholt, und ich habe die dann vorher noch geröstet, und ich habe dann teilweise auch das
cool,
Mark ausgelöffelt und habe das so
nice,
gegessen.
ja, nice,
Und dann hast du die Konsistenz von diesem Konzentrat war ja schon wie so Kaugummi. Das kam ja kaum aus dem Glas
ja,
raus.
Karamell, so ähnlich,
Ja, ganz ja, und deswegen,
ja.
also ich würde das auch immer selber machen. Und wenn wir selber gemacht haben, dann habe ich die immer portionsweise eingefroren und habe mir dann immer Portionchen aufgetaut.
Ja,
Das war auf
genau.
jeden
Es gibt da
Fall.
echt coole, auch wieder Gadgets, so große Silikonwürfelformen, die auch so einen ganzen Messbecher-Portionen haben. Das ist so praktisch. Und ja, mache ich auch gerne, dass ich die einfriere, entweder in Weggläsern oder auch wie auch immer. Ja, also die Brühe ist absolut ein Superstar, finde ich, in meiner Praxis. Ich hatte auch gestern eine Patientin, die hat das erste Mal ihre eigene Brühe gekocht und hat gesagt, ich habe es nicht geglaubt, es war echt eine solide Masse im Kühlschrank. Es war ein Würfel von Brühe. Das ist so crazy, wie das, wenn es richtig gut geliert, wie
Ja.
es einfach aussieht. Und das liebt der Darm. Diese Nährstoffdichte ist einfach mega, mega gut. Also ja, Brühe und ich liebe einen guten selbstgemachten Joghurt, muss ich auch ehrlich sagen. Und das ist eher SIBO-spezifisch, aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen mit Darmbeschwerden oder mit Autoimmunbeschwerden, die auch ganz oft mit dem Darm zusammenhängen könnten, es testen. Dieser Joghurt ist ein 24-Stunden-Joghurt. Er wird oft als SCD-Joghurt bekannt. Specific Carbohydrate Diet ist eine Art der Ernährung, die insbesondere bei CED, also Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn, beliebt ist, hergestellt. Und dieser Joghurt fermentiert 24 Stunden lang, sodass es na von Natur aus laktosefrei ist und einfach wahnsinnig viele Lactobazillen oder auch, also je nachdem, welche Kultur man benutzt hat, drin sind, also eine Megadosis. und wahnsinnig viel Milchsäure enthält, also rechtsdrehende Milchsäure. Und so kann
Ja.
es das Darmmilieu wunderbar ansäuern, denn wir brauchen ein eher saures Darmmilieu, um die guten Bakterien
Ja.
und zu uns zu locken, damit die schlechten Bakterien, die eher einen alkalischen pH-Wert mögen, auch also sich mit der Zeit nicht mehr so wohlfühlen. Und das ist so eine wichtige Grundlage, die guten Bakterien wieder zu uns zu locken. Denn diese Bakterien im Joghurt siedeln sich nicht an. Das ist jetzt weniger die Funktion dieses Joghurts, aber sie haben einen immunologischen Effekt, indem sie durch das System durchrutschen. Sie regen die Mukosa an und sie, wie gesagt, säuern das Darmmilieu an. Und dieser Joghurt kann auch während der SIBO-Behandlung benutzt werden, aber auch danach als Darmaufbaumöglichkeit. Ich finde ihn so, so toll. Man kann da auch nochmal komplexer werden und man kann mit bestimmten Stämmen den Joghurt nochmal anreichern. Mit L-Reuteri mache ich das auch super, super gerne. Aber ja, das finde ich auch ein richtig cooles Tool in unserem darmfreundlichen Werkzeugkasten.
Voll cool. Was nimmst du dann für eine Milch als Basis?
Gute Frage. Ich habe schon beide Optionen getestet, Rohmilch und einfach gute Weidemilch. Die einzige, die man nicht nehmen darf, ist Haarmilch. Die funktioniert nicht. Mit Rohmilch ist der Joghurt tendenziell viel, viel flüssiger. Man kann aber auch die Rohmilch kurz erhitzen, nur ganz kurz, und dann wieder abkühlen lassen und dann wird der Joghurt fester und viele der Enzyme und gute Aspekte der Rohmilch bleiben noch erhalten. Es geht jetzt nicht darum, sie abzukochen, sondern nur quasi für den Joghurt besser herzustellen. Aber man kann das auch richtig gut mit normaler Milch. Und ich komme da einfach gerade schneller ran an normale Heumilch aus dem Bioladen als gerade an Rohmilch. Also mache ich meistens den Joghurt aus der guten abgekochten Milch.
Cool. Was hältst du dann auch von Kefir? Machst du das dann
Ja,
auch
mache ich auch
oder?
selber. Momentan bin ich ein bisschen faul und habe meine Knollen vernachlässigt, aber phasenweise bin ich da richtig, richtig, richtig scharf drauf auf den Kefir und gab es auch eine Zeit lang meinen Kindern und das muss ich unbedingt einfach wieder in Angriff nehmen. Zeit lang wollten sie den nicht, da musste ich immer einen Smoothie machen, aber ich glaube, es könnte jetzt wieder nach einer Pause klappen. Ich finde Kefir toll. Eine ganz interessante Mischung aus Hefen und Bakterien, die auch ganz, ganz viel Gutes im Darm schaffen können, ist aber nicht immer so verträglich wie der 24-Stunden-Joghurt, finde ich. Das Histaminthema ist da ein Teil des Ganzen und interessanterweise klappt der 24-Stunden-Joghurt bei meinen Hittis oft richtig gut, wo man denkt, 24 Stunden lange Gärung, wie kann das sein? Aber echt spannend. Kefir also nicht so verträglich, finde ich, bei Histaminintoleranz und bei SIBO auch nicht unbedingt immer so gut. Und ich weiß nicht genau warum, aber mindestens mit dem Joghurt weiß man genau, welche Stämme drin sind und kann da eine ganz, ganz gezielte Auswahl machen. Und mit dem Kefir ist es einfach unklarer. Aber bei so vielem muss man einfach testen und
Ausprobieren.
schauen, wie
Ja.
klappt es bei mir. Genau.
Ja, genau, das sag ich auch immer, Versuch macht klug.
Ja, genau
Also
so. Ein
mehr als
guter Satz, ja.
dass es einem dann mal kurz schlecht geht, kann ja
Ja,
nicht passieren.
genau. Super, super wichtig.
Wie handhabst du das, wenn du jetzt jemanden hast, der sehr, sehr extreme Einschränkungen hat, also der sehr, sehr wenig verträgt? Bist du auch so jemand, der sagt, okay, dann in kleinen Mengen immer direkt schon probieren und also versuchen, den Darm wieder dran zu gewöhnen? Oder bist du eher jemand, der sagt, lieber erstmal Pause, ein bisschen reduzierter, geringere Auswahl, erstmal den Darm ja so ein bisschen entlasten?
Ja, super Frage. Also ich finde, dass die Antwort hat einfach ganz viel mit meiner Erfahrung mit den Patienten, die einfach zu mir kommen, zu tun. Und die meisten haben da schon das Maximum an Weglassen probiert und sind noch wirklich in einer sehr starken Restriktion. Da gibt es echt nicht mehr viel bei den Patienten, die du gerade so angesprochen hast, die noch mehr weglassen könnten. Die sind schon so am Maximum. Deshalb gehe ich selten in diese Richtung, wo ich sage, okay, wir lassen jetzt noch mehr weg. Da würde ich eher, also den Satz, den ich gefühlt am häufigsten sage, ist, esse einfach weiter, was du gerade verträgst. Versuche die Sachen nicht bewusst zu essen, die du weißt, dich total triggern. Am besten fokussieren wir uns peu à peu, soweit es geht, an die Vielfalt und wir versuchen, neue Lebensmittel wieder zu integrieren, aber mindestens um dich zu stabilisieren, fokussieren wir uns tatsächlich nicht als erstes auf die Ernährung, weil die meisten da schon einfach so viel rumgedoktert haben und das einfach für sie nicht der Weg war. Deshalb landen sie ja auch bei mir. Aber ich glaube, in vielen Situationen kann das schon sinnvoll sein, da erstmal zu gucken, was können wir erstmal kurzfristig rausnehmen, um den Darm zu entlasten, sei das Gluten, sei das was anderes. Aber genau, bei mir ist es schon fast immer im Vorfeld passiert und dann achten wir eher auf, was können wir wieder einbauen, wie können wir die Verdauung stärken und stabilisieren, sodass du mehr isst. Und manchmal ist der erste Schritt einfach, dass wir die ganze Situation so ein bisschen tiefer an der Wurzel packen, sodass man dann wirklich mit mehr Erfolg peu à peu Lebensmittel wieder einführen kann.
Ja, guter Ansatz. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema glutenfrei angesprochen und das ist eine ganz gute Überleitung zum Thema Hashimoto.
Ja, stimmt.
Also ich weiß auch nicht, das kam auch, also dieses Jahr extrem, dass Mädels zu mir ins Coaching kamen und fast jede zweite hatte Hashimoto.
Ja.
Und ganz viele sagen dann so, ja, ich habe auch schon ein bisschen ausprobiert und ich versuche mich glutenfrei zu ernähren. Und dann sage ich denen immer, Versuch ist zwar ganz nett, aber du solltest wirklich streng drauf achten. Wie stehst du dazu? Erzähl mal.
Ja, super, super interessantes Thema. Und ich habe da auch selber meine Erfahrung gemacht. Ich habe ja auch Hashimoto. Und mir ging es so, dass ich vor der ersten Schwangerschaft genau die Diagnose bekommen habe. Also die Antikörper waren zum ersten Mal erhöht, obwohl ich schon Jahre davor mit starkem Haarausfall und mit so Stoffwechselthemen zu kämpfen hatte. Aber immer wieder alle Werte im Normalbereich waren. Ich war also seronegativ, hatte damals auch noch keinen Ultraschall. Und dann plötzlich waren die Antikörper richtig hoch. Das war auch beim ersten Frauenarzttermin, wo ich die Schwangerschaft bestätigt bekommen habe. Es war echt timingmäßig doof. Aber ich wollte auch wegen ja, der Einschränkung im ersten Trimenon mit Übelkeit und so weiter, wollte ich Gluten nicht weglassen. Oder das war für mich nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht so intensiv auseinandergesetzt und habe also Gluten weitergegessen. Und ich hatte auch eine super Schwangerschaft. Das war jetzt nicht so, als ob es total schwierig war. Aber beim zweiten Kind habe ich Gluten dann auch gemieden, wusste es dann auch und habe es dann auch schon, glaube ich, 1 Jahr vor der Schwangerschaft gemieden. Und es war einfach eine ganz andere Erfahrung. Mir ging es einfach viel besser. Die Symptome waren viel, viel besser im Griff, die ich auf Hashimoto zurückführen konnte. Und jetzt im Nachhinein 2, 3 Jahre wirklich relativ streng glutenfrei im Urlaub hier und da mal, aber sonst im Alltag wirklich sehr, sehr streng. Sehe ich, dass so, so vieles bei mir schon mein ganzes Leben lang wahrscheinlich auf diese Glutensache zurückzuführen war, dass ich damals aber nicht wahrnehmen konnte, halt nur so Hindsight im Rückblick klar war. Also für mich ist auf jeden Fall eine glutenfreie Ernährung wahnsinnig wichtig. Ich sehe das auch in meinen Hashi-Antikörpern. Wenn ich Gluten esse, was ich schon lange jetzt nicht wirklich regelmäßig gemacht habe, steigen sie total schnell, wirklich sehr stark. Wenn ich es meide, sind sie richtig gut. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen so. Das ist, glaube ich, kein seltenes Thema. Manchmal ist es, glaube ich, einfach, es ist fast nie schwarz-weiß, aber ich denke schon, dass für die meisten Frauen und Menschen mit Hashimoto ist Gluten einfach nicht produktiv.
Ja, weil viele haben ja dann auch mit Leaky Gut zu tun.
Ja.
Also das sehe ich auch ganz oft, Leaky Gut und Hashimoto. Was würdest denn du sagen? Was war zuerst da? Das
Super spannende
Darmproblem
Frage.
oder die Schilddrüse?
Gute Frage. Es sagen ja viele Experten, man braucht, um eine Autoimmunreaktion zu haben, 3 Sachen, die vorhanden sein müssen. Eine genetische Prädisposition, einen Trigger und einen durchlässigen Darm. Also das sind so die 3 Voraussetzungen. Ich glaube, es gibt so Variationen von diesen 3 Voraussetzungen. Manchmal sind es 4, aber ich glaube schon, dass das relativ gut stimmt. Wenn der Darm nicht durchlässig ist, an diesem Moment, wo es zu diesem komischen Autoimmunproblem gekommen ist, dann ist es, glaube ich, viel weniger wahrscheinlich, dass es dazu kommt. Also quasi ist es eine Voraussetzung, um eine autoimmune Reaktion zu entwickeln. Und da gehört ja Hashimoto auch dazu. Und der Trigger kann ein wahnsinnig großer Stress sein, ein Trauma oder eine Infektion. Vielleicht war es eine EBV-Infektion oder eine Covid-Infektion. Es kann einfach ganz, ganz vieles sein. Aber genau, diese 3 Grundlagen sind schon fast immer gegeben.
Und ich habe das auch beobachtet, dass viele, die Hashimoto haben, auch mit Dünndarmfehlbesiedlung zu tun haben. Liegt das dann daran, dass die vorher auch einen durchlässigen Darm haben, dass sich das irgendwie vorher
Genau, gute
so
Frage, so
entwickelt hat?
Henne und Ei. Wir wissen, es gibt viele Gründe für einen durchlässigen Darm, unter anderem auch zum Beispiel Zöliakie, wenn man jetzt wirklich sehr stark auf Gluten reagiert. Und wir wissen ja, Autoimmunerkrankungen kommen ja sehr oft gehäuft. Also Zöliakie und Hashi sind auch eine ganz häufige Kombi und die meisten mit Zöliakie wissen nicht, dass sie es haben. Aber zurück zu der Frage, ja, also es ist schwierig zu beantworten, denn ich denke schon, dass viele Leaky Gut-Fälle von SIBO kommen können, von einer Fehlbesiedlung im Darm, aber auch können sie von einer starken Candida-Fehlbesiedlung im Darm kommen. Wenn wir Leaky Gut sagen, sprechen wir ja auch hauptsächlich vom Dünndarm. Wenn wir zum Beispiel auch im Magen eine Heliobacter-Infektion haben, da ist auch eine relativ gute Korrelation bekannt zwischen Hashimoto und Heliobacter. Auch in den Studien ist das relativ klar. Also es gibt viele Keime, die die Darmschleimhaut ärgern können und zu Durchlässigkeit führen können. Dann kommen noch andere Faktoren mit dazu, denn es sind ja nicht nur die Keime, die da ihr Ding machen und gären und Substanzen produzieren, sondern auch deren Ausscheidungen wie
Ja.
Ammonia und LPS sind toxische Substanzen, die dann wiederum auch nochmal die Darmschleimhaut extra ärgern. Aber ich glaube schon, in vielen Fällen ist das Ei, die Fehlbesiedlung, irgendeine Fehlbesiedlung, eine Disbalance im Darm, die dann die Darmschleimhaut mit in Mitleidenschaft zieht und dann ist so am Ende des Flusses irgendwann die arme Schilddrüse dran. Sie ist dann
Ja.
das Opfer, aber sehr, sehr weit hinten in der Reihenfolge von diesen ganzen anderen Geschehnissen.
Also hattest du dann früher auch mal mit Darmproblemen zu tun,
Ja, das habe ich
bevor
mich
du
auch ganz,
dich...
ganz viel gefragt, was so mein Darmweg war. Aber als Kind hatte ich schon immer wieder Probleme mit Verstopfung. Und ich denke, wenn ich wirklich ganz klar nachdenke, war es auch nach einer Lebensmittelvergiftung tatsächlich von McDonald's Chicken Nuggets.
Ach komm.
War total crazy, ja.
Ja.
Da war ich mehrere Tage super krank, lag im Bett, konnte nicht in die Schule gehen. Es war jetzt nicht nur ein Magen-Darm-Virus, weil keiner es sonst hatte und es wirklich von diesen Chicken Nuggets kam. Ich war auch die Einzige, die an dem Tag gegessen hatte. Und danach war es immer wieder so einfach tagelange Verstopfung, Probleme mit Stuhlgang, mit Entleerung. Und in dem Alter, wo man auch nicht wirklich drüber sprechen will, so in der frühen Pubertät, das war einfach total schambehaftet. Und
Ja.
danach wurde ich mehrere Jahre danach vegetarisch und dann vegan. Und dann habe ich auch gleichzeitig mit dem Studium angefangen. Also Stress war mega hoch. Und dann kam noch dazu, Pille ist ja auch immer so ein bisschen ein Faktor, der mitwirken kann. Und ich glaube, das hat einfach meine Magensäure sehr, sehr stark gecrashed, weil ich dann auch angefangen habe, wieder Fleisch zu essen. Mein Eisen war im Keller, ich hatte einfach Lust drauf und alle in meinem Studium waren so total auf Paleo. Also das war so der Trend damals in meiner Schulzeit in dieser
Geil.
Uni. Und dann habe ich Fleisch gegessen und das hat mein Darm, glaube ich, einmal nicht weggesteckt. Und dann bekam ich selber SIBO. Also ich hatte eine richtig dolle SIBO. Auf einen Tag, auf den anderen konnte ich gefühlt nicht mehr auf Toilette. Nichts hat gewirkt. Ich hatte ja schon so meine Tools von der relativ jetzt milden, aber schon konstanten Verstopfungstendenz und das hat nicht mehr gewirkt. Ich hatte auch echt Glück, dass ich da an der Quelle saß und die Hauptkoryphäen, Dr. Seebecker und Sandberg Lewis, waren alle da an der Uni. Sie haben mich quasi gleich mitbehandelt. Ich war dann auch in richtig guten Händen und es war auch deshalb viel schneller weg. Aber ich glaube schon, dass das ein großer Trigger also für meine Schilddrüse dann war, die dann so ein Jahr nach meiner SIBO-Behandlung mit starkem Haarausfall angefangen hat. Aber wie gesagt, alle Werte noch immer total normal. Aber so die frühen Anzeichen von Schilddrüse macht nicht mehr mit. Die waren so in der Reihenfolge nach den Darmsymptomen da.
Ja, crazy. Ich sehe gerade so
Ja.
viele Parallelen zwischen
Ja.
uns. So auch ich hatte auch die vegane Phase, dann ich bin auch von vegan zu Paleo gewechselt.
Haha, lustig.
Aber ich hatte, ich habe selber auch SIBO-Test gemacht, aber ich hatte nie, also Dünndarmfehlbesiedlung hatte ich nicht. Ich hatte nur so die, sag mal schnell, wie heißen sie? Die Archaeen waren so ein
Ah ja,
bisschen
die
gerade so, also
Membran
gerade so, dass
zurückhalten.
der IMO-Wert ausgeschlagen ist. Also er war gerade so bei 10 ppm Anstieg. Ja, aber.
Ja, so einen Wert sehe ich bei fast jedem Test, muss ich auch sagen. Und klar, also die Patienten, die ich teste, haben ja auch Symptome. Ich teste ja nicht Menschen ohne Darmsymptome, aber so ein unterschwelliger IMO-Wert sehe ich so, so häufig. Und die Studien zeigen ja auch, dass ein Wert von nur 6 mit einer funktionellen Verstopfung wahnsinnig stark zusammenhängt. Also der ist, auch wenn er niedrig ist, oft richtig aussagekräftig für die Darmsymptome.
Ja, krass, das war mir auch nicht klar, dass das schon unter 10 dann so ist. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. Warte, fällt mir wieder ein. Jetzt muss ich gerade nachdenken.
Wir waren bei unseren Parallelen.
Ja, warte. Nee, ich glaube, die kriege ich gerade nicht mehr. Aber ist auch nicht schlimm.
Kommt bestimmt die nächste gute gleich in der Reihenfolge.
Was würdest du denn sagen, was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt Hashimoto haben und merken, okay, mit meinem Darm stimmt was nicht? Wie würdest du da vorangehen, dass die ja, da ein bisschen Klarheit bekommen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, denn der Darm ist ja für ganz viele Krankheiten das Zentrum des Geschehens. Und ich finde, dass man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem erfahrenen Therapeuten oder einem Coach zusammenarbeiten sollte, damit man einfach diesen roten Faden hat und the big picture hat, denn es ist echt schwierig, sich als Laie quasi, obwohl man super viel für sich lernen kann und das auch tun sollte, für sich einen guten Plan erstellen sollte. Ich versuche auch, soweit es geht, mich nicht ständig selbst zu behandeln. Man hat einfach nicht diesen Überblick, den sonst
Ja.
jemand hat, der das besser einordnen kann, die Big Picture Zoomed Out Bild hat. Also holt euch da Hilfe und ich finde, man kann echt viel über eine gute Darmanalyse, über einen Stuhltest rausfinden. Klar kann, wenn die Beschwerden auch noch wirklich mehr in Richtung SIBO gehen, also Blähbauch, Symptome treten kurz nach den Mahlzeiten auf, Aufstoßen, einfach ein großes Gärungsthema im Bauch. Dann sollte auch ein Atemtest auf SIBO gemacht werden mit Laktulose. Es gibt echt viele private Anbieter. Das ist fast immer der effizientere Weg, diese Diagnose zu bekommen. Denn bis man da einen Termin beim Gastro hat und bis man da auch einen aussagekräftigen Test hat, der nicht mit dem falschen Testsubstrat durchgeführt worden ist oder der nicht nur auf eine der zwei Gase getestet hat, hat man da echt viel, viel Zeit verloren und auch viel Geld. Also das würde ich auch einfach empfehlen, den Test mit einem guten Therapeuten oder Coach schnell den richtigen zu machen. Aber da hat man schon ein richtig gutes Bild, den Dünndarm und Dickdarm. Man kann nämlich den Dünndarm nicht über eine Stuhlanalyse wirklich einsehen. Die sind wirklich sehr getrennte Organe in diesem Sinne. Aber mit diesen zwei Tests ist man schon recht gut aufgestellt. Bei Candida, was ja auch ein wahnsinnig wichtiges und großes Thema sein kann, braucht man oft einen Urintest. Man muss da D-Arabinose oder D-Arabinitol testen. Kann man aber auch meistens auch gut selber bestellen. Da hat man einfach viel mehr Klarheit zu dieser dritten Möglichkeit.
Ja, das habe ich auch schon oft, also dass Frauen Probleme hatten, also auch oft so mit Blasenentzündung. Und dann war der Candida aber in der Stuhlprobe negativ.
Ja,
Und
total häufig.
dann haben wir nochmal Pipi-Test gemacht und dann hat man es dann
Ja,
im Urin gesehen. Ja.
so spannend. Candida ist echt komplex, der kann sich so gut verstecken und er hat ja mehrere Lebensphasen und ja, Abschnitte, wo er sich dann mehr oder weniger zeigen lässt. Und ja, super wichtig, dass diese Haupt drei Sachen, wenn die Symptome dazu passen, genau,
Ja,
zu klären.
ist eigentlich Candida, wenn der im Darm ist, ist der auch immer im Mundraum?
Gute
Oder
Frage.
ist das nicht immer?
Ich würde sagen, nicht immer, fast nichts ist immer. Aber ich glaube auch, dass die wenigsten meiner Patienten den Test machen für den Mund, den Abstrich. Die ihn machen, der ist schon oft positiv, muss ich schon sagen. Aber das ist jetzt nicht nur, wenn man einen weißen Bleg auf der Zunge hat, muss das nicht unbedingt Candida sein. Das kann auch einfach was anderes auf der Zunge sein und muss nicht unbedingt Candida sein.
Ja, weil das hatte ich nämlich auch schon mal, dass der im Mund positiv war und alles andere war negativ.
Ja,
Und dann.
interessant. Ich glaube, es kann auch nur ein Mundthema sein. Ich glaube, alle, die sagen, wenn man Scheidenpilz hat oder wenn man Nagelpilz hat, hat man definitiv bestimmt auch eine riesige Candida-Besiedlung im Darm. Ich glaube, das ist fragwürdig. Ich glaube, es ist nicht immer so simpel. Ich glaube, manche Menschen können einfach Nagelpilz haben, ohne dass sie auch eine systemische Candida-Belastung haben. Candida ist ein ganz normaler Mitbewohner in fast allen Därmen, aber es kommt immer darauf an, wie viel hat man. Er ist opportunistisch, er nimmt sich, was er kriegen kann. Und wenn es in einem gewissen Maß vorhanden ist, ist das auch für die meisten Menschen okay. Aber wir haben fast alle Candida und nicht immer muss es eine ganz, ganz starke Mitwirkung unserer Symptome sein. Aber kann schon echt oft der Fall sein, insbesondere nach vielen Antibiotikarunden oder nach dem Cortison zum Beispiel, sieht man auch häufig Candida
Ja.
aufflackern, weil es halt mit dem Immunsystem stark zusammenhängt.
Ja, spannend. Ich finde dieses Darmthema sowieso so spannend. Das
Das ist so
ist,
spannend. Und
da kann
desto mehr
man
ich
auch.
lerne, man kann echt so viel Tolles und Neues, was gerade rauskommt, auch noch lernen. Das finde ich so spannend. Aber desto mehr ich lerne, desto weniger finde ich, dass ich wirklich überhaupt was weiß. Und das,
Das denke ich auch immer, jedes Mal, ne?
ja,
Oh, es gibt
ja.
so viel, was man noch nicht weiß. Aber eigentlich, also wir wissen ja schon ziemlich viel und wir können ja auch
Ja.
Menschen sehr gut unterstützen.
Ja,
Aber
total.
wenn man dann noch immer tiefer gräbt, dann denkt man so, oh mein Gott,
Ja, das
was
sagen
soll
ja auch die größten Experten, wie Dr. Jacoby. Ich höre ganz, ganz gern ihren Podcast für Therapeuten. Also ich sage ja auch immer, desto mehr ich lerne, desto mehr weiß ich eigentlich, wie wir nur so an der Oberfläche gerade kratzen, an dieser ganzen Sache. Und das ist halt auch so ein spannendes Gefühl, dass man noch so an der Edge, an der
Ja,
Kante von dem
voll.
Ganzen steht. Genau, aber alle Therapeuten, die dir sagen, so ist es, es ist schwarz auf weiß, es ist genauso oder bestimmt so, auch ohne Test, so richtig starke dogmatische Aussagen treffen, da bin ich immer so ein bisschen Red Flag, immer ein bisschen vorsichtig mit sowas.
Ja, was wir jetzt auch gar nicht angesprochen haben, ist auch das Thema Nervensystem. Das spielt
Oh
ja auch
ja.
da eine extrem große Rolle. Also das habe ich auch ganz oft, dass ich Mädels habe mit starken Beschwerden, dann haben wir das auch. Wir haben Stuhlprobe gemacht, wir haben Atemgastest gemacht, wir haben dann ja mit antibiotischen Kräutern gearbeitet und mit Ernährung umgestellt und so weiter. Und dann haben wir wiederholt die Tests. Alles war gut, also war alles wieder im grünen Bereich, aber die Beschwerden waren immer noch da. Hast du sowas auch schon mal?
Ja, leider. Das habe ich nicht so selten in der Praxis, auch weil ich einfach diese Fälle dann oft bekomme, die alle Tests gemacht haben und noch immer Symptome haben. Ich glaube, da kann das Nervensystem schon eine große Rolle spielen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt echt vieles, was wir nicht testen können. Es gibt so, so vieles, wo wir einfach nicht rankommen mit unseren Tests und was uns leider dann auch manchmal entweichen kann. Wie sieht es wirklich mit der Magensäure aus? Wie sieht es wirklich mit der Produktion und der Qualität der Galle aus? Wir haben da echt keine Tests dafür, die man besonders schnell bekommt oder die wirklich aussagekräftig sind und das Ganzheitliche dieser sehr komplexen Systeme erfassen. Also das ist auch immer ein Gedanke bei mir. Es ist oft Nervensystem, aber es ist auch oft einfach etwas, was wir nicht testen können. Das Nervensystem ist aber für mich auch so eine Grundlage einer darmfreundlichen Ernährung, denn man kann echt eine perfekte Ernährung essen und wenn man ein dysreguliertes Nervensystem hat, ist es eigentlich egal, was man isst, denn wir nehmen es nicht so effizient auf, wir verdauen es nicht so effizient, es passiert mehr Gärung, es ist einfach, ja, es wird weniger gut verdaut, wenn wir in diesem ständigen Sympathikus-Modus drinstecken und unsere Verdauungsorgane mit unzureichenden Nährstoffen und Blutversorgung, ja, arbeiten können. Deshalb ist es genauso wichtig wie Fermente und wie Knochenbrühe und wie ja, eine ausgewogene, unverarbeitete Ernährung, dass man insbesondere während der Mahlzeiten sein Nervensystem reguliert und lernt, das dann auch wirklich über den Tag mehrmals
Ja.
in den Augen zu behalten.
Voll, voll. Das unterschreibe ich zu 100%. Also gerade wie man isst, ne, ist oft
Ja.
wichtiger als was man isst. Das ist,
Total, das stimmt
ja.
so. Ja, und die Glaubenssätze, die man zu diesem Essen hat, wenn man da was isst und denkt, oh, die Symptome kommen jetzt bestimmt in 5 Minuten, ich darf das ja nicht essen, ich kann das nicht gut verdauen und ich warte einfach, bis es mit dem Schmerz oder mit dem Blähbauch losgeht. Also
Ja.
das Gehirn macht da echt schon viel für uns.
Ja.
Wenn wir sagen, hey, das erwarten wir, dann ist es like, okay, gut, das kriegst du dann auch. Der Placebo-Effekt ist ja wirklich sehr, sehr gut wissenschaftlich fundiert.
Ja.
Also man kann echt viel mit dem Nervensystem, mit einer achtsamen, langsamen Ernährungs- oder Essensritualien wirklich sehr gut unterstützen in der Verdauung.
Ja, das ich sage, das soll ja auch immer, dass Gedanken ja auch die Stressachsen aktivieren können, weil
Total.
ich bin ja auch sehr so in der Psychoneuroimmunologie
Cool.
unterwegs, weil ich das sehr spannend finde auch, dass wie die Psyche den Körper beeinflusst und also oder generell die Psyche Symptome beeinflussen kann. Und wenn du da wirklich vor deinem Teller sitzt und wie du das gerade beschrieben hast, solche Gedanken hast und sogar Ängste entwickelst, dass das schon ausreicht, um dich wieder in den sympathischen Modus zu bringen. Und dann ist
Genau.
es klar, dass der Körper das nicht gut verdauen kann.
Genau, um das ging es auch in dem Folgetermin heute vor diesem Podcast-Interview. Genau das ist das Thema. Und wir arbeiten jetzt auch mit Darmtherapie, mit EMDR-Therapie, um die Panik und Angst vor dem Essen zu lösen. Da gibt es auch Traumata und Essstörungen in der Vergangenheit bei dieser Patientin. Und genau das muss auch genauso stark zentriert werden im Plan als die Nahrungsmittel und die Ergänzungsmittel, die man da zu sich nimmt.
Ja, das ist, man sieht es halt immer wieder, du kommst um den ganzheitlichen Ansatz einfach nicht drum rum,
Nee, und so
wenn du
viele
erfolgreich
wollen sich
sein
das
willst.
ersparen. Genau, das ist ja auch extra Arbeit und man denkt sich, ah, dafür habe ich keine Zeit, ich will mein Leben nicht so auf den Kopf stellen. Und ganz viele Patienten fragen mich mit meinen Plänen, hey Lauren, wie wichtig ist es wirklich, dass ich die Darmmassage mache und die Atemübungen, die anderen Sachen, die du mir aufgeschrieben hast, jetzt mal Klartext, wie wichtig ist es? Und jedes Mal sage ich, ist es genauso wichtig wie das Oreganoöl oder wie die Probiotika oder wie auch immer, was du da schlucken kannst. Und das fällt vielen so, so schwer, das wirklich zu glauben. Und dann, du glaubst nicht, wie oft ich höre nach 1, 2 Jahren Therapie bei mir, ich hätte auf dich hören sollen und viel, viel früher mit diesen Vagusübungen oder wie auch immer anfangen sollen. Es hat so einen großen Unterschied gemacht. Aber ja, man ist auf seinem eigenen Weg. Man muss es
Ja, und
für sich selber lernen.
das ist halt echt auch ein Prozess, ne, auch sich dafür zu öffnen und dem
Ja.
Ganzen zu vertrauen. Ne? Ich meine, so viele Leute, also wie du auch sagst, zu dir kommen ja die Hardcore-Fälle, die alles schon ausprobiert haben. Die müssen ja dann auch erstmal wieder so ein Vertrauen entwickeln, ne, dass du halt einen anderen Ansatz auch hast, vielleicht als die Schulmedizin. Ne? Ja.
Total, ja. Es ist einfach immer ein langer Weg, aber der Weg ist ja auch das Ziel. Und so viele meiner Patienten und einfach Menschen in diesem Darmgesundheitsthema, die sich da gerade wirklich ja, klug machen da zu diesem Thema, sie machen sich so viel Druck. Sie geben sich eine Timeline. Ich muss bis nächstes Jahr zum Urlaub keinen Blähbauch haben. Ich muss den loswerden. Ich muss diese Hit loswerden. Und ja, das muss bis dann passieren. Die machen sich da so viel Druck, auch wegen Kinderwunsch. Das muss bis dann passieren, sonst kann ich mit dem Kinderwunsch nicht starten. Aber einen gesunden Darm zu haben, ist ein lebenslanges Thema. Man arbeitet
Total.
da lebenslang einfach an diesem Thema und es wird nicht irgendwann perfekt sein und dann nie wieder kommt ein Blähbauch, nie wieder kommt ein komischer Stuhlgang. Also dieser Druck ist auch so, so kontraproduktiv und für das Nervensystem auch wahnsinnig kontraproduktiv. Druck wird da überhaupt nicht gut verdaut. Ja.
Ja, was es wird ja auch immer so propagiert, ne? Man braucht auf der Bristol-Stuhlskala die 4, ne? So, und dann wird es immer so, so muss das sein, ne? Und dann denken immer alle, oh mein Gott, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Das ist so
Ja, oder es muss sofort klappen. Und wenn es nicht sofort
ja.
klappt, bin ich auf dem falschen Weg. Also es ist so häufig, dass man auch deshalb wegen diesem Druck die Strategie zu frühzeitig wechselt. Und die Dinge brauchen halt Zeit, ihren Lauf zu nehmen. Das ist einfach
Voll.
meistens ein längerer Prozess, den man nicht unbedingt immer am Anfang realistisch vor
Ja.
Augen hat.
Ja, also das sehe ich auch. Also gerade wenn du wirklich jemanden hast, der seit 12, 13 Jahren Beschwerden hat, das ist ganz klar, dass das nicht innerhalb von einem halben Jahr
Ja,
geregelt ist. Dass
ja.
das dauert.
Das
Ja.
dauert, aber das darf auch Spaß machen. Es darf auch wirklich nicht nur Arbeit sein. Und ich glaube, da ist echt viel, viel auch so Wertvolles drin, wo man die Lebensqualität dadurch auch so steigern kann, sodass man dann nicht mehr zurück will in das alte Leben, weil man merkt, ach, ich habe so viel mehr Energie und meine Haut sieht so viel besser aus und meine Periodenschmerzen sind weg und wow, hat sich so
Ja.
gelohnt. Ja.
Ja, das gehört ja, spielt ja alles damit rein, ne? Gerade auch wenn man Periodenschmerzen hat, PMS, immer den Darm anschauen. Immer, sag ich auch immer.
Ja, und es freut mich auch immer so, wenn ich von meinen Patienten höre, so als nebenbei, übrigens, meine Periodenschmerzen sind weg oder die Periode kommt regelmäßig, mein Brustspannen ist weg. Und das ist immer
Ja.
so befriedigend.
Ja, voll schön. Ja, ha. Mensch, Lauren, ich fand, das war jetzt ein richtig, richtig schönes Gespräch. Ich habe aber noch drei kurze Fragen
Ja,
zum Abschluss.
gerne,
Und
gerne.
zwar, die kriegen alle meine Gäste gestellt. Die
Cool.
erste Frage ist: Was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute noch immer gerne isst?
Oh, ja, gute Frage.
Ja.
Oh, ich liebe Essen schon immer. Ich war da auch immer sehr, sehr, ja, neugierig als Kind mit meiner Palette. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, so eine richtig gute italienische Spaghetti mit so einer richtig geilen Soße. So Wildschwein oder sowas, Wildschwein-Ragout, wäre echt so mein Lieblingsessen. Wir waren jedes Jahr in Italien, als ich klein war, und ich habe da so viele schöne Erinnerungen an diese leckere, frische Pasta mit so coolen Soßen. Ja, die esse ich auch heute noch genauso gerne. Aber jetzt halt schwieriger wegen der
Jetzt,
Glutenfrage.
ja, wollte ich gerade sagen,
Echt
jetzt glutenfrei. Aber
schwierig.
es gibt auch gute glutenfreie Pasta. Also in
Es wird
Italien
besser.
machen die auch echt gute
Ja,
mittlerweile.
es wird total besser. Wir haben uns gerade so eine Philips-Pasta-Maschine gekauft, weil ich auch für die Jungs jetzt. Ich will sie jetzt nicht unbedingt zwingen, auch immer nur glutenfrei zu essen. Und das ist ja auch leider oft verarbeiteter. Also wir malen
Ja.
jetzt unsere eigenen Emmer oder Einkorn, Körner und machen da eine richtig coole, frische Tagliatelle oder sowas. Und das ist auch, es freut mich, da dabei zu sein, wenn sie es essen dürfen und zuschauen.
Essen durch andere.
Genau.
Ja, cool. Okay, dann die zweite Frage. Was hast du als letztes nur für dich getan?
Oh ja, das ist auch gerade bei mir ein Thema. Da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Ich war vor ein paar Tagen in meiner Infrarotsauna und
Ah,
hab
schön.
mich einfach, ich habe mir erlaubt, keinen Podcast zu hören oder nichts Aktives in dieser Sauna zu machen, außer einfach da zu liegen und langweilt zu sein. Keine To-Do-List abarbeiten, also einfach gelangweilt zu sein in der Sauna eine Dreiviertelstunde lang und richtig doll schwitzen. Das war
Voll
super. Mache
cool.
ich heute auch nochmal.
Richtig gut. Ja, das ist auch echt nicht leicht, ne?
Nee.
Sich zu
Nee, als
langweilen.
Mama, als Unternehmerin ist es echt nicht leicht, sich zu
Ja.
langweilen. Und
Ja.
genau, was uns schwer fällt, müssen wir, glaube ich, mehr tun.
Das habe ich mir jetzt auch total vorgenommen. Also da auch ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, weil ja klar,
Cool.
man ist als Selbstständige ist man ja immer dran, irgendwie,
Ja,
ne?
es gibt immer etwas zu tun. Es
Ja.
gibt so viele Listen, aber Langeweile ist fürs Nervensystem Sicherheit. Und Sicherheit ist, glaube ich, wichtiger als Ruhe und als Nichtstun und sich
Ja.
Schlaf zu gönnen. Sorry, da ist gerade ein Müllauto. Genau, ich mache mal schnell das Fenster zu.
Sehr
So.
gut. So, und dann die allerletzte Frage, die auch nochmal sehr, sehr spannend ist. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
Oh ja, vieles. Vieles. Ich würde wahrscheinlich nicht diese lange Odyssee mit verschiedenen hormonellen Verhütungsmethoden. Da habe ich auch echt alle ausgetestet, weil ich alle super schlecht vertragen habe. Und jetzt weiß ich, ach, das lag an meiner MTHFR-Gene und an anderen Sachen. Okay, cool. Hätte ich also diese ganzen Bücher über die natürliche Zyklus Fertility Awareness Method, die meine tolle Mama mir alle als Pubertierende da auf den Schreibtisch gelegt hätte, hätte ich viel früher lesen sollen und mich da wirklich auch mehr an dieses
Ja.
Thema rantrauen sollen. Aber ja, das ist halt, man muss auch lieb zu seiner vorherigen, ja, to your past self sein. Das ist ein großer Faktor. Und dann würde ich auch wahrscheinlich nicht wieder vegan werden und das auch längere Zeit machen, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Das war, glaube ich, einfach schwierig. Und ich glaube, eine mediterrane Ernährungsform für mich ist einfach the way to go, mit vielen Hülsenfrüchten, mit unverarbeitetem Getreide, glutenfrei natürlich, mit viel Fisch und mit viel Fleisch und Gemüse. Das hätte ich wahrscheinlich so machen sollen.
Ja, gut. Aber das ist, jede Erfahrung ist wertvoll, die man
Ja,
gemacht
total.
hat, ne?
Man
Und die
lernt
führt,
davon.
ja, man lernt daraus und bringt einen dann auch an den Punkt, an dem man jetzt ist und macht einen zu der Person, die man ist. Und ja,
Genau, so
würde
muss
sagen,
es
das muss immer
sein.
alles so, es sollte so sein, genau.
So soll es sein. Und ich bin auch also echt jemand, der so ein bisschen, ich muss Dinge auf der schweren Methode lernen. I have to learn things the hard way, sagt man auf Englisch. Ich muss die selber lernen. Ich kann das nicht von jemandem einfach annehmen. Ich muss es selber testen. Und aber dann ist es ja wirklich ein gutes Learning, das man ein Leben lang bei sich behält.
Ja, aber geht mir auch so. Ich muss auch erst die eigene Erfahrung sammeln. Und dann kommen zwar 8 Leute, die sagen, das habe ich dir gleich gesagt. Dann denke ich mir,
Ja,
egal,
ja.
ich muss das trotzdem
Ja,
fühlen.
ich muss es fühlen, genau.
Ja.
Yes.
Ja, cool. Lauren, ich danke dir für deine Zeit. War super
Super
schön, mit dir zu
gerne.
sprechen.
Voll
Ich
schön.
glaube, vielleicht gibt es auch noch mal einen zweiten Teil, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja,
Es gibt ja
super
noch
gerne.
unendlich, unendlich
Ah, es
viele
gibt noch
Themen.
so viel, noch so
Ja, voll
viel.
viel. Ja, dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag und
Danke.
wir sehen uns.
Wünsche ich dir auch. Tschüss.
Danke, ciao.